Moin, Alive Church. Falls ihr das Wort nicht kennt, das heißt Moin. Und Moin bedeutet nicht guten Morgen, sondern das kommt von Moi. Und Moi heißt schön und es ist die faule Abkürzung für all die Leute, die dir einen guten Tag wünschen wollen, die aber zu faul dazu sind und sie sagen Moin. Und ich finde, das ist ein großartiges Kulturgut. Falls ihr hier noch nie davon gehört habt, wollte ich das einfach mal mitbringen. Was für ein Wochenende. Ich weiß nicht, wer von euch alles müde ist, aber ich vermute einige. Und wenn du während der Predigt einschläfst, ist okay, Kirchenschlaf soll der gesündeste sein. Lieber schlafen im Hause des Herrn als pofen im Bett. So, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Und ich möchte euch einfach mal meinen Respekt aussprechen. Ihr habt mit eurer ChurchCon einen größeren Kreis um eure Kirche gezogen. Einen größeren Kreis an Einfluss, an Inspiration. Da waren so viele Menschen auch aus anderen Kirchen, die davon profitiert haben, dass da etwas freigesetzt wurde, dass Glaube neu Attacke gemacht hat, dass das Ganze tiefer gegangen ist. Und danke, dass ihr das in dieser herausfordernden Zeit gemacht habt. Das war richtig großartig und ich glaube, ich kann das beurteilen. Vielen, vielen Dank für all die Mitarbeiter. Ich möchte das einfach nochmal unterstreichen, auch wenn Pastor Graziano das schon gemacht hat. Ihr seid schon eine richtig klasse Church. Also definitiv seid ihr. Und ich habe so im Lobpreis gedacht, hey, geiler Worship, coole Church, so viele junge Leute. Und während ich darüber nachdachte, da sah ich Pastor Graziano so als Patriarch um einen riesen Baum stehen. Und ich dachte, der Baum ist die Alive Church und so wie halt nur so ein Patriarch sein kann, weißt du, so ein Graziano halt, so wow und richtig und alles war cool. Und dann fing der Patriarch an, neben diesem Baum kleine Bäume zu pflanzen. Und er machte aus einem Baum, der schon einen großartigen Schatten geworfen hat, für so viele Menschen, fing er an, einen kleinen Wald, so eine kleine Lichtung zu pflanzen, damit einfach mehr Menschen Schatten bekommen können. Und ich möchte euch einfach darauf vorbereiten. Ich glaube, Gott hat euch so viel Großartiges gegeben. Es geht nicht mehr nur darum, dass der Baum größer wird, sondern es geht darum, dass es mehr von diesen Bäumen gibt. Und am Ende des Tages sollt ihr das, was ihr habt, sollt ihr multiplizieren. Weil ihr habt nicht nur so viel, weil ihr so gut seid. Ihr habt so viel, weil Gott euch das anvertraut und er sagt, nehmt das, multipliziert das, baut das aus. Es gibt noch viele Orte, die genau so eine Kirche brauchen wie die Alive Church mit einer Mischung aus moderner Kirche, junger Kirche, Heilig Geist ist da, Wort Gottes ist da. Das ist eine Kirche genau für eine Zeit wie diese. Und Gott möchte euch da einfach ermutigen, hey, denkt nicht nur an Karlsruhe, denkt nicht nur an den großen Baum, sondern fangt an, Bäume zu pflanzen. Ja, das wird ein bisschen dauern, bis sie so groß sind. Nicht jede Stadt ist gleich, aber weißt du was? Wir sind ja gar nicht ein Baum, wir sind ein Wald mit einem Namen, mit einer Kultur, mit einer Präsenz. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott euch ruft, dass die Alive Church mehrere Orte hat in unserem Land. Vielleicht darüber hinaus, denk an das vielleicht und ich, Graziano, ich weiß, du bist ja jetzt auch schon so ein Allmann-Bruder geworden, also nicht im Essensstil, aber sonst, aber wenn ich an dein großartiges Heimatland denke und so unglaublich wunderbare Menschen mit manchmal so seltsamen Kirchen, also eine Alive Church in Italien. Also das wird ja krachen. Weißt du, dieser Lobpreis, diese Kultur, diese Liebe zu Jesus, diese Gottesfurcht, aber ohne Religiosität und Gesetzlichkeit, ich sag dir was, das wird sowas von krachen. Also wo sind die Grenzen? Seit Schengen gibt's keine Grenzen mehr, nur noch in unserem Kopf. Wir haben als Kirche gerade ein Credo-Kirchen-Startup-Campus in Finnland gestartet. Und Finnland ist viel herausfordernder als Italien. In Finnland ist 8 Monate Winter, da will ja kein Mensch sein. Aber die Leute brauchen auch Kirche. Nein, eigentlich brauchen sie Jesus und Jesus wird transportiert durch Kirche. Von daher, Vielleicht gibt es ja mal einen Wald, so Attacke. Am Infopunkt gibt es großartige Sachen und da liegt auch ein Buch. Das kannst du für 10 Euro erwerben. Und zwar geht es in diesem ganzen Buch darum, wie kriege ich das, was Gott verheißen hat, wie kriege ich das in mein Leben? So, wie kriege ich es downgeloadet, würde man heute sagen. Und wenn dich das interessiert, dann nimm's doch einfach mit. Und wenn du nur 5 Euro dabei hast, nimm's trotzdem mit. Und wenn du es klaust, nimm's mit, beichte es nächste Woche. Nee, das ist zu katholisch. Alles gut. Lass irgendwas da. Schokolade ist auch okay. Ich möchte heute weitermachen mit dem Nachtisch tiefer Glaube. Und zum Nachtisch gibt's ja normalerweise was Süßes, noch so einen kleinen Zuckerschock für den Nachmittag. Aber ich gebe euch zum Nachtisch kein Zucker, sondern ein bisschen Müsli. Ein bisschen was Gesundes. Das lieben wir nicht immer, aber ist auch gut. Und zwar möchte ich über tiefen Glauben sprechen und wie Gott uns herausfordert, dass unser Glaube tiefer wird. Weil gerade in den letzten 1,5 Jahren haben wir festgestellt, das Leben ist eben nicht nur das Leben. Das Leben ist aus biblischer Sicht eine Bewährungsprobe. Versuchung, Bewährung, Prüfung findest du über 200 Mal in der Bibel. Und wenn du etwas über 200 Mal in der Bibel findest, dann ist das kein Nebenthema. Dann ist das kein Randthema, sondern dann ist das ein zentrales Thema. Weil ständig sind wir herausgefordert und getestet. Ständig wird unser Glaube geprüft. Gott achtet darauf, wie gehen wir mit Menschen um, welche Motive haben wir, wie gehen wir mit Erfolg, Niederlagen, Krankheit und Konflikten um. Und ganz sicher kann ich dir Folgendes versprechen, obwohl ich es nicht gerne verspreche. Auch du kommst in Bewährungsproben hinein. Und ersetzt mal allein das Wort Verletzung, das ist das, was wir in der Regel im Sprachgebrauch haben, ersetzt mal das Wort Verletzung mit Bewährungsprobe und Prüfung. Und dann bist du schon ganz nah dran an dem, wo ich heute Morgen hin möchte. Nicht gehaltene Versprechen, unbeantwortete Gebete, Ungerechtigkeit, ungerechte Kritik, Finanznöte, Arbeitslosigkeit übersehen werden. Das Leben ist voll mit Problemen, aber trotzdem hat Gott eine klare Zielsetzung und die findest du am Ende des 1. Korintherbriefes, Kapitel 13, dort ganz am Ende. Da sagt Gott, es gibt 3 Dinge, von denen er möchte, dass du sie mit in das nächste Leben, in die Ewigkeit hineinnimmst. Das ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Also du nimmst nicht dein Auto mit, du nimmst nicht dein Haus mit, du nimmst nicht deine Klamotten mit, du nimmst nicht dein Hobby mit, du nimmst nur 3 Sachen mit raus aus diesem Leben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und jetzt kommt die Challenge. Unser Glaube wächst durch Probleme. Unsere Hoffnung zeigt sich im Umgang mit unserem Besitz. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Und unsere Liebe wächst durch schwierige Menschen. Und wenn Gott jetzt möchte, dass Glaube zunimmt, dass Hoffnung zunimmt, dass Liebe zunimmt, dann gibt es da keine Mikrowelle, wo Gott dich reinschickt und sagt, ich drück mal auf 30 Sekunden und dann kommst du voller Glaube, Liebe und Hoffnung wieder raus, sondern Gott nimmt uns in einen Ofen und backt uns. Das dauert ein bisschen länger, schmeckt übrigens auch besser. Mikrowelle ist ja eigentlich nur für Singles gedacht. Und für Leute, die wenig Zeit haben. Aber die Bibel macht uns deutlich, wenn Gott möchte, dass diese Eigenschaften in unserem Leben hervorgebracht werden, dann ist eins klar, Gott ist unser Charakter noch wichtiger als unser momentanes Wohlergehen. Und wenn du das mal so verstanden hast, dann verstehst du einen Text, wie ihn finden in 1. Petrus 1, Vers 6. Da heißt es, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen, und zu jubeln, Klammer auf, da arbeiten wir noch dran, Klammer zu, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Also denkt mal Folgendes, die Corona-Krise hat ja viele Aspekte, gesundheitliche, kritische Aspekte, nachdenkliche Aspekte. Welche Rolle spielt der Staat? Aspekte? Aber das schieben wir heute mal zur Seite. Wir nehmen das mal so. Die Corona-Krise gibt euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Und dann haben wir auf einmal Gottes Perspektive. Dann haben wir nicht nur eine irdische Perspektive, dann haben wir nicht nur eine Staatsperspektive, sondern auf einmal haben wir eine göttliche Perspektive. Und ich möchte dich megamäßig ermutigen, an die Probleme des Lebens erst mit einer göttlichen Perspektive zu gehen und dann mit einer menschlichen Perspektive. Die menschliche sollst du haben, aber die Reihenfolge muss stimmen, weil stell dir mal vor, wenn du dein Hemd hier oben falsch knöpfst, dann kannst du danach alles richtig machen. Es wird nicht mehr besser. Und wir müssen Krisen in unserem Leben erst richtig knöpfen und dann eins nach dem anderen. Genau wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Dasselbe sagt Sprüche 17, Vers 3. Der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, aber der Herr prüft die Herzen. Warum prüft der Herr unsere Herzen? Möglichkeit Nummer 1, damit er sieht, was da drin ist. Möglichkeit Nummer 2, damit du siehst, was da drin ist. Streichen wir die erste Möglichkeit weg. Gott schaut immer in die Tiefe unseres Herzens. Er weiß, was in unserem Herzen drin ist und er ist nicht erschrocken, weil er es sowieso schon weiß. Aber Gott lässt das zu, dass manchmal Dinge in unserem Herzen hochkommen, weil du nicht wusstest, dass das da ist. Es ist aber da, aber Gott nutzt eine Krise, damit das hochkommt, was aber schon vorher da ist. Platt gesagt, wenn du wissen willst, was in der Zitrone ist, press sie aus. Bring da mal ein bisschen Druck drauf. Und schon merkst du, was da alles drin ist. Ganz oft war ich selber erschrocken, wenn ich unter Druck gekommen bin, welche Reaktionen ich gezeigt habe. Und ich habe immer gedacht, ich bin der netteste und der liebste Mensch auf Gottes Erdboden, bis ich unter Druck kam. Da dachte ich, oh, und Gott meint, ich bin gar nicht erschrocken. Ich wollte einfach nur, dass du mitkriegst, dass das auch noch da ist. Nicht, weil ich dich dann weniger mag, sondern weil ich diesen Moment benutzen will, wo dieser Schmutz hochgespült wird, dann sollst du dich nicht schlecht fühlen, du sollst dich nicht verdammen, du sollst dich nicht verurteilen, du sollst keine Depressionen haben, sondern ich spüle das hoch, dann schöpfe ich das ab und danach kühlt das wieder ab und das Gold ist viel reiner als vorher. Das ist die Grundidee. Wenn Gott den Schmutz in unserem Leben hochholt, tut er das nicht, um uns zu verurteilen, sondern er tut es, damit er unseren Glauben reiner macht und tiefer macht. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann musst du dich nicht verurteilen, dann musst du dich auch nicht ärgern, sondern dann kannst du vielleicht sogar ein bisschen, wie Petrus das sagt, dich sogar freuen. Weil das Gold, du bist ja Gold, das ist Gottes Bild für dich. Du bist Gold, du bist kostbarer als Gold, aber Gott arbeitet an dir, damit der Reinheitsgehalt in deinem Leben größer wird, damit das Gold noch wertvoller wird. Das ist seine Motivation und deswegen musst du auch nicht erschrecken. Manchmal habe ich festgestellt, dass ich bestimmte Lektionen in meinem Leben nicht lernen wollte. Und dann habe ich das gemacht, was die meisten machen. Weglaufen. Okay, das ist erst mega peinlich. Ich predige einfach weiter, dann achten wir nicht auf dich. Einfach weglaufen. So Jona-mäßig, Gott sagt, geh nach Ninive und Jona denkt, Ninive ist Banane, ich gehe nach Spanien. Aber du kommst aus der Nummer nicht raus und manchmal muss Gott einen großen Fisch senden, um dir klarzumachen, du gehst nach Ninive. Ich will aber nicht nach Ninive, ich will nach Spanien. Und dann sendet Gott einen großen Fisch und weißt du was? Es gibt zwar nicht mehr so einen großen Fisch, den er zu dir sendet, aber als Metapher, welcher große Fisch muss dich erst schnappen, damit du den richtigen Weg gehst? Gott hat manchmal Wege mit uns, wo er sagt, ich will, dass du das lernst. Und ich habe festgestellt, das kann ich nicht wegbeten. Wenn ich was lernen soll, ich kann es nicht wegbeten. Ich kann viele Dinge wegbeten. Also wir beten ja nicht, weil Beten einfach für Langweiler ist, sondern wir beten, weil Gott Gebete erhört. Amen. Aber manchmal betest du und Gott erhört das nicht. Und manchmal ist der Grund, dass Gott sagt, nee, jetzt ist nicht die Zeit für eine Gebetserhörung, jetzt ist Zeit für ein Learning. Du kannst es nicht wegbeten. Und das Zweite ist, was ich festgestellt habe, wenn ich wegrenne und denke, ha, ich bin die Spannungssituation los, es dauert nicht lange, da komme ich in die gleiche Situation. Ich komme in die gleiche Situation, weil ich habe mich ja selber mitgenommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mein Learning da drin habe. Meine andere Reaktion ist die, wir leben ja in einer Schuldkultur. Ich muss jemanden finden, der schuld ist an meiner Situation. Wir haben die Wahlen verloren. Wer ist schuld? Der. Es muss Konsequenzen geben. Irgendjemand muss schuld sein. Das ist Teil unserer Kultur. Irgendjemand ist schuld. Und es gibt eigentlich nur zwei Reflexe, die wir als Christen haben. Entweder ist Gott schuld. Nee, drei. Oder der Teufel ist schuld. Oder die Leiter sind schuld. So, Gott ist so schlecht greifbar. Gut, der Teufel, den kannst du ja für alles Schuld geben. Also er hat auch ganz viel Schuld, aber auch nicht für alles. Und dann ist so der Reflex, sonst irgendjemand, mein Bereichsleiter ist schuld, mein Pastor ist schuld, irgendjemand ist schuld. Aber ich will dir Folgendes sagen, diese Shame- und Blame-Kultur bedeutet einfach nur, du musst dich selber gar nicht reflektieren, weil irgendjemand hat immer Schuld. Meine Oma, meine Tante, meine Mama, mein Pastor, mein Präses, mein Kanzler, meine Kanzlerin, der Parteivorsitzende, der Gesundheitsexperte. Irgendjemand hat immer Schuld. Kann ja auch sein, dass da Schuld ist. Aber das Problem ist, du kannst den anderen ja nie verändern. Du hast nur eine Chance, etwas zu verändern, und das ist bei dir. Und wenn du selber in einer Schuld- und Shame- und Blame-Kultur bist, dann passiert Folgendes. Du wirst dich nicht verändern, weil es sind immer die anderen. Aber damit machst du dich zum Opfer. Aber weißt du was? Selbst in einer kritischen Situation im Leben, wir sind keine Opfer. Wir sind Menschen, die ihr Leben gestalten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind in keiner Opferkultur, weil der Sieger wohnt in uns, und der Sieger hat folgende Charaktereigenschaft. Er kann den größten Mist in deinem Leben benutzen, um Dünger für sein Reich daraus zu machen. Mit anderen Worten, alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Er sagt nicht, alle Dinge sind gut. Er sagt, aber sie müssen dir dienen, wenn du die richtige Mentalität hast. Und das Schlimmste in deinem Leben kann Gott gebrauchen, damit das in seinem Reich einmal Frucht bringen kann. Der größte Mist kann zum Dünger werden. Das ist Gottes Charaktereigenschaft. Gott macht schlechte Dinge zu etwas Guten. Das Leben von Josef ist genau dieses Beispiel. Was macht er? Er hat einen großen Traum. Gut, er hat auch ein bisschen eine große Klappe. Die Brüder sind eifersüchtig. Die Brüder schmeißen ihn in den Brunnen. Was tut am meisten weh, wenn die Brüder dich in den Brunnen schmeißen? Wenn die bösen Jungs das machen, das haben wir erwartet. Aber die Brüder, seine eigenen Brüder, sein Fleisch und Blut, schmeißt ihn in den Brunnen, verkauft ihn in die Sklaverei. Dann macht er das Beste daraus. Dient seinem Herrn Potiphar. Und Potiphar ist busy, ist immer weg. Seine Frau ist eine frustrierte, gelangweilte Frau. Aber der junge Sklave, der sieht gut aus. Ja, und der hat auch keine Frau. Hier kommen zwei Bedürfnisse zusammen. Der junge, hormongesteuerte Josef und die sexuell unbefriedigte Frau. Eins plus eins sind zwei. Und was macht Josef? Der sagt, nee, Mädchen, mein Herr hat mir alles anvertraut. Das bringe ich nicht. Und er rennt weg. Lerne, es gibt Momente, da musst du nicht beten, da musst du wegrennen. Hallo? Ab 23 Uhr am PC, nicht beten, wegrennen. Bestimmte Orte, nicht beten, wegrennen. Und wenn es ganz heiß wird, nicht beten, wegrennen. Weil wenn du nicht wegrennst, hast du verloren. Und Josef, der macht das. Also ich bewundere den Mann. Ich weiß nicht, ob ich das gebracht hätte. So, Gott hat mich verlassen, meine Brüder haben mich verlassen. Dann nimm doch mit, was du kriegen kannst vom Leben. Woll? Er sagt, nee, mach ich nicht. Die Belohnung ist, er kommt ins Gefängnis. Was für eine Belohnung. Anstatt, dass Gott ihn segnet, kommt er ins Gefängnis. Jetzt schmort er da ein paar Jahre. Und da kommen zwei Typen, die haben ein Problem. Der Bäcker und der Mundschenk, und die haben beide einen Traum und die wissen beide nicht, was der Traum bedeutet. Und Josef hat diese Gabe und er dient den beiden, und genauso kommt es. The baker meets his maker, und der andere wird freigelassen. Und während er geht, sagt er ihm, denk an mich, ich verrotte hier im Gefängnis. Ja, ja, klar, ich denke an dich. Kaum ist er weg und Josef ist wieder vergessen. Und dann kommt irgendwann der Tag, da befreit Gott ihn. Und dann kommen seine Brüder und die sind in Hungersnot und er ist der zweitmächtigste Mann Ägyptens. Die blöden Säcke, die ihn sein ganzes Leid da reingeschubst haben. Und jetzt ist der Tag Payback-Time. Gott gibt sie in meine Hand. Und weißt du, was Josef sagt? Ihr habt das zwar böse gemeint, aber Gott hat das in seinen Plan mit eingebaut und er hat es zum Guten gemacht. Und durch das Böse, was ihr vermeintlich produziert habt, bin ich jetzt in einer Position, dass ich euch retten kann und damit mein ganzes Volk und damit den Fortbestand des Volkes Israel und später den Erlöser Jesus Christus. Weißt du was, wenn du verstehst, dass selbst die Leitphasen in deinem Leben, das, was richtig wehgetan hat, dass Gott das eingeplant hat, nicht verursacht hat, aber eingeplant hat, damit etwas in dir entsteht, was einmal zu einem großen Nutzen für viele Menschen werden kann, dann beurteilst du die harten Phasen in deinem Leben anders. Dann musst du nicht Shame und Blame spielen, sondern dann ist das in dir geheilt und stark geworden und das, was dich kaputt machen sollte, das hat dich stark gemacht und das ist die Eigenschaft unseres Gottes. Er macht aus diesen herausfordernden Dingen einen Charakter, der härter ist im positivsten Sinne als Diamanten, wo du durch das Leben gehst, weil du suchst nicht die Schuldigen, sondern du nimmst dein Leben aus der Hand Gottes. It will make you or break you. Aber das, was der Feind sagt, wenn du durch eine schwere Phase in deinem Leben gehst, zieh dich zurück, zieh dich von Gott zurück, zieh dich von deinen Freunden zurück, zieh dich von deiner Gemeinde zurück, zieh dich zurück. Und ich will dir Folgendes sagen, Rückzug ist genau der falsche Weg, weil stell dir ein Schaf vor, das sich von der Herde wegbewegt und der Wolf sagt, ich habe Hunger, wo geht er hin? Dafür muss man ja kein Abitur haben, um das zu wissen. Er schnappt sich immer die einsamen, die isolierten Schafe, ganz einfach, weil es da am einfachsten ist. Der Schutz, den wir haben in schweren Zeiten, ist die Kirche, die Gott uns gegeben hat, die Freunde, die wir haben, die Kleingruppe, die Dienstgruppe, Menschen, die für uns da sind, die für uns beten, die vielleicht keine Antworten immer haben, aber sie sind da. Das ist der Schutz, den Gott uns gibt. Okay, das war jetzt basic. Und jetzt gehe ich in den wichtigsten Punkt hinein. Und das Ganze findest du im Johannesevangelium Kapitel 6. Folgende Szene passiert hier. 5000 Menschen sind da, 5000 Männer, wahrscheinlich sind es zusammen mit Frauen und Kindern 15.000, 20.000. Aber es ist eigentlich auch egal, ob es 5000 oder 20.000 sind, Tausende. Und diese Tausende von Menschen, die sind bei Jesus und die machen die coolste Erfahrung ihres Lebens. Die Kranken werden geheilt. Wow. Die Predigten sind der Knüller. Life changing. Und jetzt kommt das Coolste. Irgendwann haben alle Hunger. Also selbst die heiligsten Leute kriegen irgendwann Hunger. Und das Normale ist, geht in die Restaurants der Umgebung. Da gibt's aber keine. Ich meine, wie willst du in so einer ländlichen Infrastruktur 15.000 Menschen füttern? Ha! Und die Jünger sagen, schick die Leute doch weg. Und Jesus sagt, nee, schicken wir nicht. Was haben wir denn hier? Und einer hat von seiner Mama 5 Brötchen, 2 Fische. Aber die Mama hat gesagt, ist nur für dich, mein Junge. Weißt du, Mama und Junge, nur für dich. Und Petrus sieht die 5 Brötchen und sagt, gib mal her, Junge. Geben wir mal dem Leiter, woll? Und das bin ich gerade. Jesus, 5 Brötchen und 2 Fische. So Klammer auf, wenn du es nur unter den 12 Jüngern verteilst, dann hat wenigstens jeder ein bisschen. Jesus sagt, nee, sowas machen wir gar nicht. Und dann vermehrt er 5 Brötchen und 2 Fische so, dass 15.000, 20.000 Menschen satt werden und 12 Körbe übrig bleiben. Und die Leute, die da jetzt sind, diese Kirche, die 15.000 Leute hat, mindestens 5.000 Leute denkt, das ist die geilste Kirche ever. Geile Predigten, alle Kranken werden gesund. Und wenn du Hunger hast, musst du nicht mal was zahlen. Da macht Jesus McFischbrötchen und fertig ist das Ganze. Mehr geht nicht! Und jetzt ist ein Problem, jetzt ist Jesus weg. Denk, wo ist Jesus? Weg. Wir suchen ihn. Dann suchen sie ihn und dann finden sie ihn. Er ist in der Einsamkeit. Und dann sagt Jesus ihnen, Jungs, pass mal auf, ich will euch was sagen. Ihr sucht mich nicht, weil ihr mich sucht, sondern ihr sucht mich, weil das so cool bei mir ist. Und die sagen, ja, Jesus, ja, aber wenn du es schon nicht machst, kannst du uns den Trick verraten, wie machen wir das selber? Und Jesus sagt, nee, ihr habt Folgendes nicht verstanden. Und dann sagt er ihnen etwas, was wir heute verstehen, aber was sie damals nicht verstanden haben. Dann sagt er ihnen, Freunde, ihr sucht das Brot, aber wenn ihr von diesem Brot esst, das ich ja vermehrt habe, dann kriegt ihr wieder Hunger. Richtig? Ja. Aber ich bin das Brot des Lebens. Ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken. Und da gucken die Leute ihn an und sagen, what? Wir möchten nicht dein Fleisch essen. Wir sind keine Kannibalen. Und wir möchten auch nicht dein Blut trinken. Wir sind hier nicht bei der Metzgervereinigung. Das möchten wir gar nicht machen. Und Jesus sagt, doch, ihr müsst mein Blut trinken. Und die Leute denken, was sagt er? Und Folgendes sagen sie. Johannes 6, Vers 60. Empört, sagten viele seiner Jünger, nicht seiner Zuhörer. Empört, sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Das war mal eine Reaktion auf eine Predigt. Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Und am Ende, in Vers 31, heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Die Kirche von Jesus schrumpft von 15.000, mindestens 5.000, nach einer Predigt auf 12. Junge, Jesus, was ich Jesus gesagt hätte, ne? Gesagt, Jesus, komm mal her. Pass mal auf, hier, das mit den Wundern, geile Nummer, tolles Teaching, geile Musik und so. Aber erzähl doch nicht sowas. Das mögen die Leute nicht. Mach's nochmal. Jetzt ruft die alle wieder zurück und sagt, guck mal hier, gib mir mal ein Stück Steak. Wer mag Steak? Alle, ja, wir mögen Steak. Und jetzt gibt's ein Steak für jeden. Alle, ja, genau, seid ihr wieder dabei? Ja, Jesus, wir sind dabei. Das macht Jesus aber gar nicht. Und by the way, da wo Jesus ist, wird es immer Krankenheilung geben, wird es immer Wunder geben, wird es immer Berührung geben, weil Jesus kann nicht anders. Er ist eben, wie er ist. Aber was Jesus ihnen sagen will, ist Folgendes. Er sagt, ihr sucht mich, weil das so cool ist. Aber ihr habt nicht verstanden, dass das nicht das Eigentliche ist, sondern ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Substanz, von der ihr lebt. Ich bin das, was eure Seele braucht. Und ich bringe noch ein paar Gimmicks mit an Heilung und Power und Versorgung und Kraft und coole Sachen. Die sind aber Nebensachen. Das bin nicht ich, sondern die bringe ich mit. Aber das, was du eigentlich brauchst, ist, ich bin das Brot des Lebens. Du musst tiefer an mich ran. Du musst verstehen, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Liebhaber deiner Seele. Ich bin alles, was du brauchst. Ich bin's. Ich bin's. Und die haben das nicht verstanden. Und schon waren sie weg. Weil sie fanden die Brotvermehrung cool, aber sie haben nicht verstanden, Jesus ist mehr als eine coole Church. Jesus ist mehr als Heilung. Jesus ist mehr als Prophetie. Obwohl er alle diese Dinge immer wieder tut, gerne tut, das ist überhaupt nicht schwarz-weiß. Er kann ja gar nicht anders. Er ist Jesus. Aber er will, dass unser Glaube tiefer geht und dass unser Glaube nicht mehr abhängig davon ist, was er für uns tut, sondern dass unser Glaube tiefer geht, dass er davon abhängig ist, wer Jesus ist. Und dann sind die Tausende von Leuten weg, er geht zu seinen Jüngern, guckt die an und die denken, Jesus, was ist hier los? Und dann sagt er etwas, was so gar nicht hirtlich ist. Er sagt, wollt ihr auch gehen? Ich hätte Jesus gesagt, Junge, mach das nicht. Du hast nur noch 12. Sei schön nett zu ihnen. Verspreche ihnen einen Posten, einen Job. Und sag hier nochmal, die Steak-Nummer, die würde ich jetzt bringen, das ist der richtige Moment, dass sie auch alle bleiben. Und ist noch jemand krank? Und ich bete noch ein bisschen. Und hier, ich mache eure Augen auf, ihr seht noch ein paar Engel fliegen. Und bleibt ihr bei mir? Ja, Jesus, wenn das so ist, bleiben wir bei dir. Aber Jesus macht genau das Gegenteil davon. Das macht er nur einmal in seinem Leben, weil er ist ja ein guter Hirte. Und er sagt, den Jungs wollt ihr auch weg. Und da sagt Petrus, wer sonst? Weißt du, Petrus hat das auch nicht verstanden mit dem Bluttrinken, mit dem Fleischessen. Ich meine, wir kennen das jetzt, wenn du ein bisschen christlich sozialisiert bist. Das Abendmahl und Jesus und so. Aber das haben die ja nicht verstanden. Die haben gehört, Fleischessen, Blutsaufen. Das ist ja auch eine komische Religion, wo man Blut saufen muss, oder? Wir verstehen die schon. Und Petrus hat auch nichts verstanden, aber der sagt, okay, die Nummer ist gelaufen, ich werde hier keine wichtige Person mehr, unsere Bewegung ist zusammengebrochen von 15.000 auf 12, das war's jetzt. Ich bin wirklich an der Grundsubstanz meines Glaubens angekommen und dann sagt er einen Satz, den ich liebe, Jesus, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? Und Gott möchte dein Glauben tiefer machen, dass dein Glauben nicht mehr abhängig ist von dem, was du dir wünschst. Und Jesus will seine Jünger nicht loswerden. Er will sie testen und sie an den Punkt bringen, dass sie sagen, Jesus, auch wenn alles zusammenbricht, du genügst. Wenn unsere Karriere hier gerade zusammenbricht, unsere Kirche hier gerade zusammenbricht, du genügst. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Freunde, wo sollen wir denn hingehen? Wieder zurück ins alte Leben? Wieder Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Kommen wir doch raus. Wenn das Leben wäre, wären wir doch nicht rausgegangen, oder? Da wieder hin zurück. Ein Leben, wo wir vielleicht irgendwie noch ein bisschen religiös sind, aber Jesus keine wirkliche Rolle mehr spielt. Und manchmal ist auch wichtig, dass wir als Kirche diese Frage hören, weil wir sind ja darauf fixiert, zu Recht. Wir wollen wachsen. Also, ich möchte, dass die Kirche wächst. Ich möchte, dass sie kleiner wird. Dafür bete, lebe und arbeite ich. Aber weißt du was? Manchmal benutzt Gott auch Krisen, um an Kirchen zu rütteln. Und dann ist die Frage folgendes, bist du in der Kirche, weil die Kirche modern ist? Ja klar. Bist du in der Kirche, weil sie den besten Kaffee der Stadt hat? Ja. Bist du in der Kirche, weil man ohne Maske dort sein kann? Nee, das geht gerade nicht. Bist du da, weil Jesus dir das Wichtigste ist? Oder gibt es irgendetwas, wo du ganz leicht weg bist? Weil Jesus läuft gerade nicht so rund, wie du es gerne hättest. Und auf einmal merken wir, Jesus ist gar nicht alles. Wenn das Umfeld nicht stimmt, dann sind wir auch ganz bereit, alleine Christen zu sein. Da brauchen wir die Kirche ja gar nicht mehr. Wollt ihr auch weggehen? Eine große Frage jetzt in der Corona-Pandemie, die alle Kirchen haben. Wollt ihr auch weggehen? Und ich sage manchmal gerne Leuten, weißt du was, wenn du die Regierung bestrafen willst für Maßnahmen, mit denen du nicht einverstanden bist, dann lass doch bitte deine Kirche nicht leiden. Ich bin dagegen und deswegen komme ich nicht in die Kirche. Weißt du was, wem du weh tust? Du tust der Kirche weh. Du tust nicht denen weh, den du eigentlich wehtun willst. Und weißt du, wen du auch noch weh tust? Und ich bin jemand, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bin ein freier Friese. Das ist mein Stamm. Ich komme vom Stamm der Friesen. Wir sind aus Skandinavien nach Deutschland eingewandert vor ein paar tausend Jahren. Deswegen haben wir blaue Augen. haben uns an der Küste Norddeutschlands breit gemacht, ein kleiner kriegerischer Küstenstamm. Und als die Römer in unsere Nähe kamen, da haben wir die Römer verprügelt und sagen, geh nach Hause, Alter. Ist viel zu kalt hier, hältst du sowieso nicht aus. Als 800 nach Christus die Wikinger kamen, weißt du, was wir gemacht haben? Wikinger, go home. Verschrotte dein eigenes Land, aber nach Friesland kommst du nicht rein. Und Karl der Große hat uns Freiheitsrechte gegeben. Wir kennen keinen König und keinen Kaiser. Kennen nicht mal eine Hierarchie. Wir hatten ein paar Häuptlinge, die haben sich einmal im Jahr an einem Baum getroffen, am Obstalboom. Da hast du ein bisschen den Checker gemacht und dann haben wir unser eigenes Ding gemacht. Ja, ja, Fria Frisena, seht ein freier Friese, ist der Spruch in unserem Wappen. Das heißt, während sich jeder vor seinem Lehnherrn gebeugt hat, standen wir aufrecht. Lieber tot als Sklave. Das ist die Kultur meines Volkes. Sag ich, was habe ich denn für eine Kultur? Die meisten wissen gar nicht, aus welchem Stamm sie kommen. Weißt du was? Ich verstehe jede Kritik, die wir in dieser Zeit haben. Das ist ganz tief in mir. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich bin nicht im Kindergarten. Ich brauche weder einen Politiker noch einen Pastor, der mir sagt, was ich den ganzen Tag zu tun und zu lassen habe. Ich bin ein mündiger Bürger, ein mündiger Christ. Aber weißt du was? Ich werde für jede Kritik, die ich habe, nicht meine Kirche bestrafen. Und wenn ich eine Maske tragen muss, ich hasse sie wie die Pest. Aber ich werde da sein, wenn das Volk Gottes da ist und ich werde meinen Gott zur Not auch mit dieser bescheuerten Maske anbieten. Und ich liebe das Wort Gottes mehr als mein persönliches Wohlergehen. Ich hasse es wie die Pest, aber wenn es sein muss, höre ich das Wort Gottes mit einer Maske. Und wenn ich gar nicht kann, dann gucke ich es mir online an, zeitgleich. Aber weißt du was? Wenn die Frage kommt, willst du auch weggehen? Nein, ich gehe nicht weg. Was soll ich meinen Brüdern und Schwestern in der Verfolgung sagen, die ihr Leben riskieren, um in die Versammlung der Heiligen kommen? Und ich komme nicht wegen so einer Kleinigkeit. Wie peinlich ist das westliche Christsein geworden? Und du kannst sagen, ich habe 1000 Begründungen. Ja, aber weißt du was? Lass uns doch unseren Glauben mal auf die tiefste Substanz bringen. Und ich sag's noch weiter. Und was ist, wenn wir eines Tages nicht mehr so eine geile Musik haben? Dann werde ich trotzdem im Haus Gottes sein. Zur Not unter einem Baum und werde auf einer Trommel rumklopfen. Und eine Triangel mitbringen. Und wenn ich das auch nicht darf, werde ich a cappella meinem Gott singen. Und ich bin so dankbar, dass ich das gar nicht muss. Dass ich in einer Zeit lebe mit so einem Setting. Aber weißt du was? Ich will... Ist egal, was passiert, bei Jesus sein. Und weil Jesus seine Kirche liebt, werde ich, egal was passiert, in seiner Kirche sein. Nicht, weil die Kirche perfekt ist. Ganz sicher nicht. Aber ich will das lieben, was Jesus liebt. Und Jesus liebt seine Braut. Und ich liebe seine Braut. Mit Maske, ohne Maske. Ich werde meine Meinung am Stammtisch kundtun, aber ich werde meine Kirche nicht bluten lassen. Freunde, jetzt ist die Zeit, wo unser Glaube getestet wird und wo wir sehen, ob uns wirklich Jesus reicht oder ob uns ohne das ganze Drumherum, das wir zum Teil gar nicht mehr haben, wenn das nicht mehr da ist, dann ist Kirche auch nicht mehr cool. Kirche lebt nicht von diesen Add-ons und diesen Goodies, die wir alle lieben. Versteh mich nicht falsch. Kirche lebt davon, dass Jesus Christus in ihrer Mitte ist. Kirche lebt davon, dass wir Jesus lieben. Und wenn wir gute Umstände haben, yeah! Und wenn wir schlechte Umstände haben, auch yeah! Predige zur Zeit und zur Unzeit, aber wir sind unkaputtbar seit 2000 Jahren. Wir bleiben unkaputtbar und wenn die Kirche beschnitten wird, dann wird sie sich erholen, weil wir gehören zur erfolgreichsten Kompanie auf dieser Welt, weil unser Herr Jesus Christus ist. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte dir Folgendes zusprechen jetzt. Weil ich spüre das im Heiligen Geist, dass es so wichtig ist. Online und live. Gott möchte uns zu verstehen geben, dass das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist Jesus selber. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das, was deine Seele braucht. Er ist das, was dich ausfüllt. Und in dieser Zeit möchte Jesus uns das beibringen. Wir brauchen nichts anderes als ihn alleine. Und wenn wir das verstanden haben, weißt du was? Dann kann auch Jesus wieder die Brötchen vermehren, weil dann lieben wir nicht die Brötchen über alles und die Wunder über alles und den guten Kaffee und die coole Church, sondern wir lieben Jesus. Und je mehr Jesus wir lieben, desto mehr gute Dinge kann er uns anvertrauen, weil er will sie ja nicht von uns weghalten. Er will nur nicht, dass dies drumherum unsere Mitte ist, sondern dass er unsere Mitte ist. Und deswegen testet Gott immer wieder unser Leben. Weil er will uns zu diesem Punkt zurückführen. Jesus reicht. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von dem essen wird, was ich ihm gebe, wer von dem trinken wird, was ich ihm gebe, den wird nimmermehr dürsten. Und weißt du was? Das trägt in jeder Krise, in jeder Challenge, weil Jesus bleibt. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, ich bin da herausgefordert, dann fokussiere dich jetzt auf Jesus. Mach nicht Shame and Blame. Lauf nicht weg. Halte es aus. Lern deine Lektion und nutz diese Zeit. Jesus reicht. Jesus reicht. Und ich segne dich, dass du das in deinem Herzen verstehst. Und wenn du magst, streck deine Hand Gott entgegen. Und ich bete, Vater, dass wir einen Glauben haben, der unabhängig ist von den Umständen. Du weißt, das ist nicht leicht. Du weißt, wir sind westliche Christen. Wir sind Weicheier. Jesus, du weißt das. Aber ich danke dir trotzdem für diese Krisen, die wir erleben. Ich danke dir für diese nationale Krise. Und ich bete, Vater, dass wir diese Learnings daraus nehmen und dass wir auch hier im Westen sagen können, Jesus, du reichst. Wir leben für dich. Wo sollen wir denn hingehen? Wir wollen nicht zurück in die Sünde. Wir wollen nicht zurück in ein Leben ohne dich. Wir wollen nicht in ein Leben in Abhängigkeit zurück. Jesus, wir sind entschieden. Wir folgen dir nach, weil du hast Worte ewigen Lebens. Kommt, lass uns Jesus anbeten. Lass uns seinen Namen groß machen. Lass uns ihn verehren. Lass unsere Hände ausstrecken. Komm!